Moin in der Privatpiloten-Lounge.
So, moin, herzlich willkommen zur Folge 2 in unserer Staffel IFA Fliegen mit Theo. Dazu begrüße ich euch wieder recht herzlich draußen an den Podcast-Playern. Und ich bin wieder in alter, neuer Besetzung angetreten. Ganz rechts von mir auf dem Bildschirm, da ist der Johann. Moin, grüß dich.
Moin, Fritz.
Und in der Mitte, da ist Theo wieder zu Besuch in Dortmund oder bei Dortmund. Theo, schön, dass du wieder dabei bist. Grüß dich, hallo, moinsen.
Hallo zusammen.
So, Folge 2, IFA Fliegen mit Theo. Kleiner Rückblick auf Folge 1. Wir haben uns über die Definition und Bedeutung des IFA-Fliegens versus VFA unterhalten. Wir haben die Unterschiede ein bisschen rausgearbeitet. Wir haben uns über die Voraussetzungen für IFA-Ausbildung kurz unterhalten und über die Grundlagen der IFA-Navigation. Heute in der Folge 2 sprechen wir über die Ausbildung, die Voraussetzungen, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Theorie-IFA-Ausbildungswegen, was es da alles gibt. Es ist ja nicht IFA ist gleich IFA. Dann wollen wir uns den Ablauf angucken und was natürlich super wichtig ist, ganz klar, die Kosten. Was kostet das denn eigentlich, so eine IFA-Lizenz? Und kann ich Geld sparen während der Ausbildung? In diesem Sinne, viel Spaß mit Theo. Johann, as usual, you have control.
I have control. Ja, Theo, für diejenigen, die die letzte Folge nicht gehört haben, steigen wir aber gleich ins Thema IFA ein. Was hat dich damals dazu bewogen, die IFA-Ausbildung anzugehen?
Ja, wie ich schon in der letzten Folge sagte, ist für mich der super interessante Teil an dem ganzen Bereich IFA und dem Thema oder dem Rating IFA, dass man hier ein weiteres Tool an die Hand kriegt als Pilot, mit dem ich mehr Möglichkeiten habe als vorher. Nicht unbegrenzt, aber durchaus mehr als vorher. Und dass ich auch nochmal meine fliegerischen Skills hier verbessern kann. Also ich kann lernen, genauer zu fliegen, präziser zu fliegen, nach Instrumenten zu fliegen. Und ja, habe aus meiner Sicht eine schöne Kombination aus was Neuem zu lernen und gleichzeitig aber auch was mir bei meinen Flügen dann ja doch regelmäßig wieder hilft, meine sogenannte Dispatch-Rate, also die Anzahl der Flüge, die ich dann doch durchführen kann, ja wirklich zu erhöhen.
Jetzt sagst du ja, es ist ein Tool, um seine Skills zu erhöhen, zu verbessern und so weiter. Glaubst du, das ist ein Tool, was auch Piloten mit wenig Flugerfahrung oder mit wenig Flugstunden helfen würde, oder sind die dann überwältigt?
Ich glaube, das kann man so pauschal nicht beantworten. Also ich denke, dass das IFA-Rating, vor allem auch das Basic IA mit der Möglichkeit, relativ einfach an ein Instrument-Rating zu kommen im Vergleich zu dem klassischen Weg, den es früher nur gab, dass das schon für viele Piloten sehr attraktiv sein kann. Was man aber natürlich auch sehen muss, ist, dass das Instrument-Rating deutlich komplexer ist, deutlich mehr Anforderungen auch an den Piloten mit sich bringt, nicht nur in der Theorie, sondern auch beim Fliegen und auch regelmäßige Proficiency-Checks braucht, schwieriges Wort. Und das ist natürlich was, wo sich jeder Pilot auch individuell überlegen muss, passt das quasi in mein fliegerisches Spektrum? Also wenn ich eher zu denen gehöre, die im Verein auf einer 172 oder auf einer Katana gerade so die 12 Stunden im Jahr fliege, dann ist ein Instrument-Rating vielleicht nicht das richtige nächste Rating. Ja, dann ist vielleicht das eher das Nachtflug-Rating oder ähnlich, ja. Also eher was Simpleres, was vielleicht auch ohne praktische Prüfung, ohne Proficiency-Checks oder Ähnliches geht, versus ja für den Vereinspiloten, der wirklich regelmäßig fliegt, Streckenflüge macht, ins Ausland fliegt und ja vielleicht auch eher 50 Stunden oder sogar mehr im Jahr im Buch hat, für den kann es super spannend sein, sich das IR oder das BIR hier vor allem dann nochmal anzusehen. Also deswegen denke ich, muss man hier immer nach ja, individueller Eignung auch und vielleicht auch eben fliegerischer Vorbildung, Stunden pro Jahr und ähnlichen Faktoren gucken und dann wirklich ja, individuell überlegen, ob das sinnvoll ist.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Johann hatte schon in Folge 1, glaube ich, die Frage gestellt, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt meine PPL habe, kann ich gleich mit meiner IFA-Lizenz weitermachen? Wir wollen es nur mal aufgreifen, welche Voraussetzungen muss ich denn jetzt erfüllen, dass ich den IFA-Ausbildungsweg beschreiten darf?
Also da gibt es verschiedene Dinge, die du mitbringen musst, wenn du das Instrument Rating anfängst bzw. abschließt. Zuallererst sei da mal gesagt, dass für einen Piloten mit Klasse 2 Medical, was die meisten, die ja privat PPL fliegen, betrifft, ist erstmal ein sogenannter IR-Check im Medical notwendig. Viele wissen das gar nicht, aber es gibt da im Medical unten eine Checkbox, da steht IR-Check, yes, no, ja, nein, und da muss ein Kreuz drin sein. Das heißt, man muss hier als allererstes einmal zum Fliegerarzt. Und ja, je nach Krankenakte beziehungsweise je nach medizinischer Lage hier vor allem eine Audiometrie, gegebenenfalls auch ein EKG machen lassen und auch regelmäßig überprüfen lassen bei den Medical Checks, damit man ja hier die erste Checkbox setzen kann und die erste Voraussetzung mit sich bringt. Der zweite Punkt wäre dann, dass ein AZF notwendig ist, also ein allgemeines Zeugnis für den Sprechfunk, glaube ich, heißt das, der einen dann auch berechtigt, nach Sicht- und Instrumentenflugregeln zu funken und natürlich auch ein mindestens ICAO Englisch Level 4 in der Lizenz eingetragen haben, damit man da, also ich sag mal so, die Grundvoraussetzungen mitbringt. Praktisch ist dann auch noch, wenn man ein Night VFR Rating oder ein Night Rating hat, ist nicht Night VFR, man macht es als Night VFR, aber dann ist es später auch ein Night IFR Rating, denn man möchte ja die IFR-Rechte auch bei Nacht ausüben, und damit man das tun kann, muss man ein Night Rating erworben haben. Das heißt, das ist nicht zwingend notwendig. Man könnte theoretisch auch nur bei Tag IFA fliegen, aber ich glaube, in der Praxis gibt es das wahrscheinlich fast nicht, sondern die meisten, die dann Instrument Rating erwerben, haben auch ein Night Rating, sodass man dann auch bei Nacht IFA fliegen darf.
Genau, das war mir gar nicht bewusst. Das war mir gar nicht bewusst. Ich habe gedacht, wenn du IA fliegen kannst, dann ist Nacht absolut sofort inkludiert, weil ich meine, macht keinen Unterschied.
Ja, könnte man meinen, also ein kleiner Vorteil, wenn man dann ein IFR-Rating hat und ein Night-Rating, dann entfällt diese durchaus lästige Currency-Anforderung, also sprich, man ist mit einem IFR-Rating und einem Night-Rating immer Night-Current, was gut ist, aber ja, in der Praxis oder beziehungsweise theoretisch könnte man ein IFR-Rating haben, dessen Berechtigung man nur am Tag ausüben darf, ja.
Gut, also wir müssen zum Audiometrietest, wir müssen uns ein bisschen durchchecken lassen. Night VFR ist von Vorteil, sonst darfst du nur bei Tag fliegen. Jetzt haben wir so viel gehört, Full IR, CBIR, Basic IR. Theo, jetzt klär uns doch mal bitte auf, was hat's denn mit den verschiedensten Modellen auf sich?
Ja, neben meiner Leidenschaft für die EASA-Gesetzgebung, vor allem Part FCL, kommt auch daher, dass die EASA ja in den letzten Jahren immer mehr kompetenzbasierte Ausbildung in den Vordergrund stellt und forciert. Und da ist eigentlich eine sehr schöne Sache passiert, nämlich die EASA hat die IFR-Ausbildung verändert. Also neben dem klassischen IR gab es irgendwann das CBIR oder CBIR, das Competency-Based IR. Und inzwischen gibt es auch das BIR, das Basic Instrument Rating. Und damit hat die EASA ein großes Thema umgesetzt, nämlich den Zugang zum Instrument Rating deutlich vereinfacht. Man kennt das ja aus den USA, viel mehr Piloten haben ein Instrument Rating. In UK, in Großbritannien gibt es das Restricted IR. Aber in Europa bis vor einigen Jahren oder vor vielen Jahren gab es eben diesen klassischen großen Block Instrument Rating, der sicherlich den ein oder anderen Piloten abgeschreckt hat, mit der IFR-Ausbildung zu beginnen. Nicht nur, weil der Theorieteil sehr umfangreich ist, sondern einfach auch, weil die Kosten aufgrund der hohen Stundenanzahl für den meisten Privatpiloten exorbitant hoch waren. Und inzwischen gibt es, wie gesagt, diese drei Ratings, wobei man sagen muss, dass grundsätzlich alle drei Ratings zum IFR-Fliegen ermächtigen. Also man befindet sich im gleichen Luftraum, auf den gleichen eventuell Anflugverfahren und man koexistiert quasi. Dennoch sind die Ratings sowohl in der Frage, wie man sie erlangt, aber auch durchaus zu Teilen in der Ausübung der Rechte etwas unterschiedlich. Und ich glaube, spannend hier, und deswegen denke ich, legen wir da auch den größten Fokus drauf, ist hier für die meisten, auch eurer Zuhörer, das Basic Instrument Rating, weil die EASA da wirklich echt einen super Weg gefunden hat, wie man mit dem eigenen Flugzeug im Verein sehr kostengünstig, eventuell auch unter Zuhilfenahme von Simulatoren, sogar zu Hause potenziell, sich auf das Rating entsprechend vorbereiten kann.
Dann lass uns gleich mit dem Basic IR anfangen, aber noch eine kurze Frage bezüglich der drei. Die sind also, das sind wirklich in Anführungsstrichen vollwertige IFR-Ratings, nicht so wie ich das von früher mal kannte, da gab es doch dieses Unwood IR, ne, wo du irgendwie nur auf Strecke fliegen konntest, aber keine Departures und keine Approaches. Das ist alles inkludiert in allen dreien.
Genau, also alle drei IFR-Ratings berechtigen zur Ausübung oder zur Durchführung von IFR-Flügen aller Phasen, also von Departure über Enroute bis hin zu Approach. Die einzige Einschränkung, beziehungsweise es gibt zwei Einschränkungen, aber die einzige für uns Privatpiloten ja, signifikante Einschränkung ist, dass beim Basic Instrument Rating es einen Aufschlag gibt von 200 Fuß auf die Entscheidungshöhe. Also wenn zum Beispiel die Entscheidungshöhe auf dem Instrumentenlandeanflug 200 Fuß sind, dann müssen hier 200 Fuß aufgeschlagen werden. Also bei 400 Fuß wäre dann die Entscheidung zum Landen oder Durchstarten zu treffen. Und dass die Visibility mindestens 1,5 Kilometer betragen muss und die Wolkenuntergrenze, die Ceiling 600 Fuß. Das ist die Einschränkung, die beim BIR gegeben ist. Darüber hinaus ein wichtiger Punkt auch noch, dass das BIR eine nicht ICAO-konforme Berechtigung ist. Das heißt, mit dem Basic Instrument Rating kann man nicht mal eben mit dem Flugzeug nach Großbritannien fliegen oder außerhalb des EASA-Raumes. Da stellt sich aber natürlich die Frage, für wie viele Piloten ist dies hier dann eine Einschränkung? Und ich sagte ja auch schon beim letzten Mal, dass es einen sehr schönen Weg gibt, auch das Basic Instrument Rating abzugraden auf ein ICAO-konformes Instrument Rating. Und dann kann man die nach relativ kurzer Zeit auch entfernen. Also insofern bleibt hier eigentlich vor allem die Einschränkung hinsichtlich der Aufschläge, die ich gerade oder der Mindestwetterbedingungen, die ich gerade genannt habe. Und das Einzige, was aber wahrscheinlich für die meisten Zuhörer auch nicht so relevant ist, die einzige weitere Einschränkung ist, dass man mit dem Basic Instrument Rating und auch mit dem CBIR keine sogenannten HPA, also High Performance Airplanes fliegen darf. Aber das wird die meisten von uns mit, von Cirrus bis Cessna 172 selten oder nicht betreffen.
Okay, das heißt für mich jetzt, ich mache meine PPL-Ausbildung, bin fertig. Ich kann ja nicht sofort meine IFA-Ausbildung starten. Das hattest du mir letztes Mal schon erzählt.
Ja, das ist da muss man eben unterscheiden zwischen den verschiedenen Ratings, denn das BIR und auch das CBIA, das kann ich sofort beginnen nach der PPL-Ausbildung. Die einzigen Einschränkungen, die es gibt, ist beim echten IA. Da sind laut Part FCL 50 Stunden Cross-Country PIC-Time erforderlich bei den anderen beiden Ratings allerdings nicht. Das heißt, ich kann direkt mit meiner frisch gebackenen PPL, bestenfalls mit Nachtflugberechtigung, sofort loslegen und mich zum BIR beispielsweise anmelden.
Super, dann lass uns mit dem BIR anfangen. Wir haben ja gesagt, ich kann das eventuell bei uns in der Flugschule machen, also in der vereinseigenen Flugschule. Da gibt es auch Unterschiede bei den Flugschulen, hattest du mal irgendwie angedeutet.
Ja, also grundsätzlich gibt es Unterschiede zwischen den drei Ratings. Und vielleicht fangen wir mit einem kurzen Überblick nochmal an. Wichtig ist, dass alle drei Ratings oder alle drei Ausbildungswege, muss man ja sagen, unterschiedliche Eigenschaften oder Anforderungen haben. Beim Instrument Rating zum Beispiel beträgt die Anzahl der Mindestflugstunden 50 in Summe. Und von diesen 50 Stunden können 35 Stunden in einem sogenannten FNPT2, also in einem Simulator, in einem Fixed-Base-Simulator geflogen werden. Das ist die Ausbildung, die klassischerweise von denen gemacht wird, die in Richtung kommerzielle Luftfahrt, Verkehrspilotenlizenz etc. gehen. So, und dann gibt es das CBRA, da ist die Anzahl der Stunden dann auf 40 reduziert, also schon mal etwas abgespeckter Stundenaufwand, deswegen natürlich auch günstiger. Und von diesen 40 Stunden müssen mindestens 15 im Flugzeug geflogen werden. Und je nachdem, ob man das Multi-Engine oder Single-Engine macht, dann die restlichen Stunden 25 bei Single-Engine und 30 bei Multi-Engine, kann man auch da wieder im Simulator fliegen, im FNPT2. Das Schöne hier beim CPIA ist auch, dass man bis zu 30 Stunden im eigenen Flugzeug fliegen kann und nur die letzten 10 Stunden des CBIR-Ratings müssen in der ATO abgeschlossen werden. Also das CBIR ist hier der erste Schritt. Wir kommen gleich noch zur Theorie, wie ich mit meinem eigenen Flugzeug auf einem kompetenzbasierten Ausbildungsweg A, Stunden spare und B, vor allem auch Geld spare, weil ich ein eigenes Flugzeug habe, was für die IFA-Ausbildung geeignet ist und was ich später vielleicht auch fliegen will. Und ich denke, ist auch ein wichtiger Punkt da, dass natürlich gerade für uns PPLer das total hilfreich ist, wenn ich die IFA-Flugausbildung größtenteils auf dem Muster mache, was ich später dann auch als Pilot, Single-Pilot, auch die meiste Zeit fliegen werde. Ja. Auch reduziert oder auch verändert gegenüber dem IFA, dem klassischen IA, hat sich die Anzahl der Theoriestunden, also wo wir beim IR-Rating noch 150 Stunden Unterricht hatten, haben wir jetzt nur noch 80 beim CBIR. Und auch bei der theoretischen Prüfung ist einiges weggefallen, vor allem aus dem Bereich wieder HPA, also High Performance Airplanes, sodass das CBIR hier auch in der Anzahl der Fragen, die dann später bei der Prüfung auftauchen, deutlich entschlackter ist als das klassische Instrument Rating. Beide Ratings sind aber immer noch relativ ähnlich. Die Anzahl der Stunden ist relativ hoch und auch die Anzahl oder der Aufwand in der Theorie ist immer noch im Vergleich gerade auch zur PPL-Ausbildung immer noch kein Pappenstiel. So, und dann kommt das BIR, und das BIR ist insofern speziell, dass es beim BIR keine Mindeststundenanforderungen mehr gibt. Also es gibt keine Vorgabe, ob du das in 10, 20, 30 oder auch 80 Stunden schaffst, sondern es geht hier wirklich um den kompetenzbasierten Ansatz. Das heißt, du bist dann fertig, wenn die ATO am Ende sagt, hey, das hat geklappt. Und das BIR ist auch in 3 Module beziehungsweise 4, wenn man es Multi-Engine macht, aufgeteilt, wo das erste quasi das Basic-Instrument-Fliegen ist und dann das zweite und das dritte, der En-Route und der Approach-Teil und der vierte Teil dann der Multi-Engine-Teil. Und das ist super, super schön gemacht, dass man da zum Beispiel in der Lage ist, sogar die Teile auf dem eigenen Flugzeug mit einem freien Lehrer nicht nur zu machen, also nicht nur zu beginnen, sondern teilweise auch abschließen kann. Also sprich, die Notwendigkeit einer ATO im Hintergrund ist deutlich reduzierter als auch beim CBIR. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn ich jetzt mein eigenes Flugzeug habe oder im Verein ein Flugzeug habe und ich habe dann auch noch einen Lehrer für Instrumentenflugberechtigung, einen sogenannten IRI irgendwo in der Platznähe, dann kann ich hier wirklich sehr, sehr viel machen. Plus ich habe nicht diese Anforderung, eine Mindeststundenanzahl zu erreichen. Und das kombiniert mit eventuell Vorerfahrung oder Simulatorerfahrung, um viele Sachen auch beispielsweise zu Hause erstmal zu üben und eine Grundidee zu kriegen, wie bestimmte Dinge funktionieren, habe ich natürlich einen riesen Vorteil, auch gerade bei den Kosten. Und ich bin halt dann ready, wenn ich ready bin für die Prüfung. Und insofern, das ist, glaube ich, der große Unterschied hier zwischen den 3 Ratings.
Finde ich denn Flugschulen, also ATOs, die da bereit sind, da das mitzumachen? Weil für die lohnt sich das ja nicht so sehr im Vergleich zu den anderen beiden.
Ja, da sprichst du ein ganz, heikles Thema an natürlich. Also viele Flugschulen, die zumindest ich kenne, versuchen natürlich, auf dem klassischen Weg auszubilden, viele Stunden auf den eigenen flugschuleigenen Flugzeugen zu verkaufen. Es gibt aber auch inzwischen, es gibt mindestens eine Flugschule in Deutschland, die ich kenne, und auch eine in Tschechien, die sich auf klassische Pilot-Owner, also Piloten mit eigenen Flugzeugen, auch spezialisiert haben, die eben sowohl das BIR als auch das CBIR sehr zugeschnitten auf die eigenen Bedürfnisse anbieten, mit flexibleren Zeiten, Online-Kursen für die Theorie so. Also ich denke, es gibt da schon einen Markt. Man muss natürlich sehr unterscheiden, für auch welche Zielgruppe. Und viele, zumindest Vereine auch, die ich kenne, haben zum Beispiel auch Kooperationen mit benachbarten ATOs, wo zum Beispiel dann Vereinsflugzeuge genutzt werden können für die Ausbildung und auch im Verein vielleicht ein befindlicher IRI-Instructor, der dann auch im Verein entsprechend günstig die Schulung anbietet. So, also durch dieses BIR und auch das CBIR haben sich ganz neue Wege ergeben. Aber ja, valider Punkt. Ich glaube, es ist sehr wichtig, sich anzugucken, welchen Bedarf und auch welches Ziel habe ich vor Augen, also was möchte ich fliegen und in welchem Umfeld, und auch so ein bisschen was ist mir wichtig, wie ist meine zeitliche Verfügbarkeit, wie ist mein Budget etc. So, und habe ich auch ein eigenes Flugzeug oder nicht zum Beispiel.
Würdest du dann sagen, dass die BIR-Ausbildung so ein bisschen flexibler ist als die anderen beiden?
Ja, also die BIR-Ausbildung ist aus meiner Sicht definitiv die flexibelste von allen. Ich habe am wenigsten Zeit, die ich mit einer ATO in oder mit einer ATO verbringen kann oder muss. Ich habe am wenigsten Theorieanforderungen. Die Theorie beim BIR ist nochmal deutlich entschlackt gegenüber der CBIR-Theorie, ist auch praxisorientierter, also findet nicht nach klassischen Fächern statt, also Airlaw, Meteorologie oder ähnliches, sondern ist in Module strukturiert, und die Module sind Modul 1 bis 3 angeglichen eben an das Basis-IR, dann den En-Route und den Approach-Teil. Und damit auch deutlich schneller und deutlich besser machbar für beispielsweise vollberufstätige Privatpiloten nebenbei. Und ich glaube, deswegen ist auch das BIR das, was am meisten Aufschwung in den letzten Monaten bekommen hat. Die meisten Piloten, die ich kenne, die sich heutzutage für ein Instrument Rating entscheiden, gehen entweder größtenteils den BIR-Weg oder den CBIR-Weg.
Gut, also jetzt haben wir ganz viel über die unterschiedlichen Wege gesprochen. Gehen wir mal in medias re, gehen wir fliegen. Was ist das Besondere an der IFA-Ausbildung? Du hast es gerade beim BIR schon ein bisschen angedeutet, dass es da so Module gibt, in denen ich mich bewege. Geht das für alle drei Ausbildungsstufen oder Ausbildungswege?
Also grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass die Ausbildung zum Instrumentenflug grundsätzlich ähnlich / gleich ist. Also die Instrumentenflugausbildung fängt in der Regel damit an, dass man sich erstmal mit dem Fliegen nach Instrumenten beschäftigt, also das Flugzeugfliegen mit Referenz nicht mehr zur Außenwelt, wie man das VFA gewohnt ist, sondern nach Instrumenten. Das kennen viele, diese IFA-Hood, wo man so eine Brille aufkriegt, dass man nicht mehr nach draußen gucken kann. Und dann geht es eben daran, dass man sogenannte Standard Rate Turns lernt zu fliegen, dass man die Instrumente richtig scannt, dass man diesen Wechsel von Outside Reference zu Inside Reference macht, dass man auch lernt beispielsweise, das ist dann schon im En-Route-Bereich, auch Holding-Verfahren zu fliegen mit ihren diversen Entries, dass man das auch entsprechend zeitbasiert fliegt, dass man Windkorrekturen lernt zu machen. Und vor allem, ich denke, das ist auch so ein Grundkonzept, was sich ändert, ist, dass man lernt, nach Track zu fliegen. Also, dass man nicht mehr nur guckt, okay, ich fliege da hinten auf den Berg und da komme ich am Ende an. Und wie ist nicht so wichtig, sondern dass man eben lernt, wirklich nach auch entsprechenden Karten und Verfahren so zu fliegen, dass das Flugzeug, wenn man sich so sinngemäß vorstellt, dann auch in der Realität genau auf dem Strich auf der Karte sitzt und beispielsweise zum VOA oder ähnliches fliegt. Und dann geht's weiter eben mit dem entweder En-Route oder Approach-Teil. Beim En-Route-Teil geht's vor allem auch um die Handhabung, den Funk, das Fliegen mit den entsprechenden Navigationshilfen, Systemen, GPS etc. Und dann im Approach um die diversen unterschiedlichen Anflugverfahren, Systeme, die es da gibt und so weiter und so fort und so. Und ich denke, das ist, die Grundstruktur findet sich dann überall am Ende wieder.
Einen großen Unterschied, den ich mir vorstellen kann, ist der Unterschied zwischen moderner Glas-Cockpit-Avionik und natürlich noch dem alten Uhrenladen. Das, was wir so vom normalen Fliegen kennen und alle haben noch irgendwie ein Tablet auf dem Schoß, da ist es nicht so schlimm. Wenn ich einen Uhrenladen habe oder ein Glascockpit, da kann ich relativ schnell wechseln. Aber beim IFA-Fliegen stelle ich mir den Unterschied da schon sehr groß vor, ob ich da jetzt eine Magenta-Linie hinterherfliege oder auf einmal nur so zwei VOR-Empfänger hinterherfliegen muss.
Ja, also ich glaube, da hast du einen ganz guten oder einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich bin natürlich jetzt kein Berufspilot, fliege in keinem 320 durch die Gegend, aber ich glaube, das Thema ist vor allem eben dann wichtig, wenn man genau das nicht tut. Also wenn wir, wie ihr, als PPLer Single Pilot in einer 172er Cessna sitzen, bei leichtem IFA-Wetter in den Wolken, und wenn wir dann plötzlich uns vorstellen, wir haben keine Windinformation im Cockpit, wir haben keinen Autopiloten, wir haben kein GPS potenziell, abgesehen davon, dass man dann gar nicht IFA fliegen gehen würde, wahrscheinlich mehr heute, dann ist natürlich die Workload einfach, die Arbeitsbelastung extrem hoch für den einzelnen Piloten. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass in der Single-Engine-IFA-Praxis diese ganzen Helfer nicht mehr wegzudenken sind. Also, dass man Windinformationen hat, dass man Outside Air Temperature hat, dass man True Airspeed angezeigt bekommt, dass man einen Track angezeigt bekommt, ein GPS hat, wo man Approach Plates und Anflüge laden kann. So, also ich glaube da, also ich kenne niemanden mehr, der Single Engine in ein Flugzeug steigt und IFA fliegt, wo noch wirklich so eine klassische Instrumentierung drin ist. Man muss natürlich sagen, um das klassische alte IFA-Fliegen zu würdigen, denke ich, dass das durchaus möglich ist. Ja, also man kann ohne GPS und ohne diese ganzen technischen Helferlein IFA fliegen, auch Approaches fliegen. Da muss man wirklich auch wieder diese Abwägung treffen, auch zwischen Safety und Experience und was. Also auch ist das dann wirklich auch angemessen, das noch Single Pilot zu tun oder überhaupt noch zu tun. Die Frage stellt sich dann, glaube ich.
Da Da wir gerade so schön über das Thema Fliegen sprechen, lass uns doch mal den Flugsimulator mit ins Spiel bringen, Theo. Wie sehr kann der in die Ausbildung integriert werden?
Also klassisch gibt es natürlich den FMPT2, also den echten zertifizierten Simulator, Fixed Base, also der sich nicht bewegt. Oft sind es, glaube ich, DR40 oder DR42 ist sehr beliebt, den es in den ATOs gibt. Und da kann ein Teil der Flugausbildung drauf stattfinden. Je nach Rating gibt es bestimmte Mindest- oder Maximalstunden, Mindest nicht, aber Maximalstunden, die auf dem Simulator stattfinden können. Und viele Flugstunden, deswegen komme ich auf Flugschulen, deswegen komme ich auf Mindest, haben in ihren Ausbildungsprogrammen oder in ihren Preislisten vor allem auch vorgesehen, dass eine Mindestanzahl der Stunden dann wirklich im Simulator stattfindet. Das ist natürlich total praktisch, weil man kann im Simulator immer Halt drücken, man kann sich zurückversetzen in eine bestimmte Position, kann nochmal und nochmal üben. Insofern ist der Simulator nicht nur praktisch und gut und sinnvoll, sondern einfach auch kostengünstiger als jetzt in der ATO beispielsweise ein Flugzeug zu mieten und dort ja die ersten Holdings zu lernen. Was vielleicht interessant ist, ist die Auswirkungen oder die Möglichkeiten, die sich mit dem BIR ergeben. Also gerade dadurch, dass man eben nicht eine Mindeststundenanzahl fürs BIR fliegen muss, sie haben sehr viele freie Instrument Rating Instructor angefangen, den klassischen Flugsimulator zu Hause auch einzusetzen für die Flugausbildung, um den Piloten diese ganzen Konzepte, Holdings, Holding Entries, Verfahren etc. erstmal näher zu bringen. Die Frage ist natürlich auch, muss ich all diese Basics direkt in einem teuren Flugzeug oder in einem teuren Simulator lernen oder kann ich mich damit erstmal vertraut machen, zusammen mit dem IRI, bevor ich dann wirklich ins Flugzeug steige. Und da ist natürlich das BIR gerade besonders interessant. Nicht, dass ich das da dass ich das offiziell Teil dessen machen könnte, aber ich kann das eben für die Vorbildung nutzen und es hilft mir dann beispielsweise in der eigentlichen BIR-Ausbildung weniger Stunden fliegen zu müssen, bis ich kompetent genug bin, zur Prüfung zu gehen.
Jetzt ist die Frage sinnvoll, Simulator, klar, sinnvoll, Kostenersparnis, aber wann ist eigentlich das echte Flugzeug unverzichtbar?
Also die Ausbildung haben ja immer einen Teil im echten Flugzeug, der vorgesehen ist. Und was hier wichtig ist, vielleicht aus meiner persönlichen Sicht, ist die Vertrautmachung mit dem, vor allem der Avionik. Also die meisten von uns kennen ja das eigene oder das Vereinsflugzeug sowieso schon im Hinblick auf, sag mal, Power, Performance und Airframe. Aber in der IFA-Praxis, wenn man dann in IMC Single Pilot ist und man muss eben die Avionik neu programmieren oder man hat eine hohe Workload, dann ist essentiell, dass man wirklich das echte Flugzeug bedienen kann. Und ich glaube, da sollte man nicht unterschätzen, dass so ein, egal ob es ein GNS-430 von Garmin oder ein Avidyne ist oder irgendwas mit Touchscreen, dass das unter schlechten Wetterbedingungen oder hoher Workload durchaus komplex sein kann, auch für erfahrene Piloten. Und ich glaube deswegen, dass einfach nicht zu vernachlässigen ist.
Ein Tipp zum Flugsimulator, den ich mal gehört habe, sind vor allen Dingen auch, um Procedures zu lernen, diese ganzen Online-Netzwerke. Einerseits zum Beispiel WATSIM, wo ja so Hobby-Controller da sind, aber auch teilweise echte Controller am anderen Ende. Aber für diejenigen, die es wirklich professionell haben wollen, da gibt es das Netzwerk Pilot Edge. Das sind professionelle Controller, funktioniert leider nur in den USA, aber IFA ist ja weltweit halbwegs standardisiert, also stärker als das VFR-Fliegen. Und da kann man sich zumindest mal so ein bisschen was abgucken, was so Clearances mitschreiben angeht und sowas. Das habe ich mal als Tipp mitbekommen. Hast du da mit Erfahrung?
Ich bin selber kein Anhänger der Flugsimulation, sondern Richtung WATSIM und Co. Ich denke, natürlich kann man an vielen Stellen viele Dinge lernen. Ich glaube, es ist aber dennoch wichtig, dass man gerade so die Grundlagen der IFA-Fliegerei wirklich von auch einem kompetenten Lehrer lernt, damit man dann nicht früh in der Ausbildung oder früh im Training sich dann ja nochmal umlernen muss später, weil man zum Beispiel, die Amerikaner machen doch einiges anders an vielen Stellen, dass man doch irgendwie Dinge ja falsch, anders, unüblich oder ungewohnt gelernt hat und dann plötzlich sich konfrontiert sieht mit einem Ausbildungsstart und feststellt, oh, irgendwie ist das hier alles anders. Und also ich denke, ja, zu teilen sicherlich sehr hilfreich. Ich würde sagen, in Dosen beziehungsweise sehr, sehr, sehr bewusst eingesetzt. Vielleicht eine Ergänzung noch zu Simulator. Es gibt ja nicht nur den klassischen Flugsimulator, es gibt ja von fast allen Avionik-Herstellern inzwischen auch Simulator-Apps für die Avionik. Also man kann sich einen Garmin GTN oder Avidyne IFD-Simulator zum Beispiel runterladen und kann da wirklich ja alle Avionik-Handgriffe quasi einmal durchklicken, Approaches laden und sich da auch vertraut man. Ich glaube, das ist sogar nicht nur für den IFR-Bereich interessant, sondern wirklich auch fürs VFR-Fliegen, wenn man ein neues Flugzeug im Verein hat oder ähnliches, dass man sich da einmal eine halbe Stunde, Stunde hinsetzt, vielleicht auch länger und sich einmal vertraut macht. Ja.
Gut, also wir sind mit der Ausbildung soweit durch, würde ich sagen, also mit der praktischen Ausbildung. Bevor wir zu den Kosten gehen, fällt mir gerade ein, haben wir noch das Thema, wenn die Ausbildung zu Ende ist, gibt es ja üblicherweise noch eine Prüfung. Was wird da denn so verlangt?
Also die Prüfung, die man für das IFR oder die IFR-Ratings macht, ist erstmal grundsätzlich ähnlich wie die Prüfung für die PPL. Natürlich mit einem anderen Anspruch, aber grundsätzlich vom Rahmen läuft die ähnlich ab, also gibt einen Prüfungstermin, der Prüfer kommt mit dem passenden Formular und in dem Formular geht es natürlich erstmal um ein bisschen andere Themen als jetzt klassisch bei der PPL-Ausbildung. Es wird vorausgesetzt, dass man das Flugzeug fliegen kann, dass man von Start bis Landung quasi darf es keine Fragen geben, in Anführungsstrichen, und dann gibt es natürlich einen Fokus auf die Vorbereitung für den IFR-Flug. Das geht damit los, dass natürlich gecheckt wird, ist der Kandidat in der Lage, quasi das Flugzeug für den IFR-Flug vorzubereiten, von den passenden, NAV-Data, also Avionik-Daten im System zu haben, die entsprechenden Briefings gemacht haben, die Flugvorbereitung, den ATC-Flugplan, die Route entsprechend geplant hat. Und dann geht es in die Abflugverfahren, also wird die entsprechende SIT korrekt gebrieft, geladen und auch durchgeführt am Ende. Findet beispielsweise noch, wenn man VFR departet, der Flugregelwechsel korrekt statt. Dann kommt der En-Route-Teil und dann entsprechend der Approach. Und da ist es wichtig, dass man mindestens zwei Approaches fliegen muss. Ein 2D-Approach und ein 3D-Approach. Und wenn man, und da gehen wir jetzt schon sehr in die Details, aber wenn man auch sogenannte PBN, also Performance-Based Navigation Approaches fliegen möchte, dann muss einer von den Approaches mindestens ein solcher sein. Ja, das könnte zum Beispiel ein LPV-Approach sein und das wird dann entsprechend auch im Protokoll vermerkt. Und dann gibt es noch ein paar kleine Themen rechts und links, aber grundsätzlich quasi fliegt man in der Prüfung einen IFR-Flug mit mindestens zwei Approaches, auch eine Mist-Approach etc. Mit dem Prüfer ab. Und dann geht's wieder zurück und dann hat man hoffentlich bestanden. Und ich denke, hier ist noch ein Punkt wichtig und das ist das, oder da schließt sich vielleicht so ein bisschen der Kreis auch zu der ersten Frage oder zweiten Frage von heute. Dieser Proficiency-Check oder auch am Anfang Skill-Test, aber eben dieser Proficiency-Check, der muss halt auch regelmäßig wiederholt werden. Das heißt, man anders als wenn man das beim Single-Engine-Piston-Land-Rating gewöhnt ist, wo man jedes zweite Jahr mal so einen Fluglehrer-Übungsflug macht, muss man beim IFR-Rating mit einer kleinen Ausnahme jedes Jahr, nämlich Gültigkeit ist nur ein Jahr, dann wieder zum Proficiency-Check antreten. Und das ist durchaus schon eventuell als Privatpilot oder als Low-Time-Pilot eine Hürde, über die man springen muss. Genau, und das kleine Sternchen, von dem ich gerade sprach, ist noch, dass es beim BIR eine sehr schöne Erleichterung gibt, nämlich dass beim BIR jeder zweite bzw. jeder erste Verlängerung des BIRs kann statt einem Proficiency-Check auch ein Übungsflug sein, ein einstündiger, sofern man eine Mindeststundenanzahl an IFR-Stunden und eine Mindestanzahl von Approaches geflogen ist in der Zwischenzeit und erst dann wieder jeder folgende Checkflug muss dann ein Proficiency-Check sein. Also da gibt es auch nochmal so eine kleine Erleichterung, die dem einen oder anderen PPLer vielleicht auch entgegenkommt.
Super, ja, über das Thema Proficiency und Currency, da wird es nochmal eine Extra-Folge geben. Also für alle die sich dafür interessieren, dann später mal reinhören. Jetzt haben wir, ich habe es vorhin schon angesprochen, das Thema Kosten für die Ausbildung noch auf dem Zettel. Wir haben es vorhin gehört, es gibt unterschiedliche Stunden-Requirements. Gerade bei dem BIR waren eigentlich keine vorgegeben. Wenn ich richtig gut bin, schaffe ich es also auch in 5. und wie setzen sich dann die Kosten so generell zusammen?
Ja, es gibt natürlich Kosten, die sind immer die gleichen, also das AZF. Und auch das Medical, die Sprachprüfung etc. Auch zu teilen sicherlich die Administrationsgebühren werden ungefähr ähnlich sein, vermute ich, oder so wenig abweichend, dass es nicht die Rolle spielt. Der große Unterschied kommt dann vor allem aus der Menge an Stunden, die ich auf einem Flugzeug fliegen muss, was mir vermietet wird oder verchartert wird oder eben auch mein eigenes ist, und auch den Stunden auf dem Simulator. Und da ist natürlich, ich sag mal, so eine Stunde auf so einer schicken DA40NG in einer relativ hochpreisigen ATO. Ich will jetzt keine Preise nennen hier, weil die sind auch überall und nach Region unterschiedlich. Da ist man sicherlich mit mehreren 100 Euro pro Stunde dabei, wohingegen zum Beispiel die Stunde auf dem eigenen Flugzeug, wo man eventuell vor allem erstmal auf die Spritkosten guckt, deutlich günstiger ist. Ja. Und da kann man sich natürlich schnell ausrechnen, 40 oder 50 Stunden auf einer DA40NG in einer ATO sind natürlich signifikant teurer, als, nehmen wir mal an, 15 Stunden oder 20, vielleicht auch 30, die man braucht mit einem Basic Instrument Rating auf dem eigenen Flugzeug. Und wenn man dann vielleicht das eigene Flugzeug auch noch in die ATO einbringt, sodass man die gesamte Ausbildung auf dem eigenen Flugzeug durchführen kann, dann wird es natürlich noch interessanter. Also ich denke, der Hebel, den man hat, der kommt wirklich über die Anzahl der Flugstunden und vor allem eben auch den Preis der Flugstunden. Und bei so einer ATO bezahlt man natürlich mit dem Flugstundenpreis in der Regel nicht nur das Flugzeug, sondern man bezahlt auch noch die restliche Infrastruktur, das Personal der ATO und ähnliches. Und wenn man dann im Gegenzug dazu beispielsweise in der Ausbildung viel mit einem Freelance, also einem freiberuflichen Instrument Rating Instructor fliegt, der vielleicht auch noch einen relativ günstigen Stundensatz hat im Vergleich zur ATO, dann kann man da natürlich auch nochmal ein bisschen Geld sparen. Also ich denke, grundsätzlich ist das Instrument Rating aufgrund seiner Komplexität und auch der Tatsache, dass die wenigsten Piloten das in wenigen Stunden erledigen werden, sondern selbst beim BIR auch durchaus eine höhere Anzahl von Stunden brauchen, und den, ich sag mal, Kosten drumherum schon eher was wahrscheinlich einen größeren Invest darstellt als die PPL Ausbildung an sich. Also ich denke, man muss mindestens die Kosten der PPL nochmals investieren, je nachdem, ob man Zugriff auf ein eigenes Flugzeug hat, ob man einen günstigen oder guten Lehrer um die Ecke hat, Freelance. Das ist schon ein signifikantes Investment, aber ich glaube, es ist gerade für die, die eben auch eher mehr fliegen, ins Ausland fliegen, ist es wirklich eins der besten Ratings. Und man hat wahrscheinlich die meiste Freude damit oder man gewinnt die meisten Möglichkeiten mit diesem Rating verglichen, jetzt zum Beispiel zu einem Night Rating, wo man, ja, wie oft fliegt man dann bei Nacht? Ja, vielleicht ein paar Mal im Jahr und meistens wahrscheinlich alleine oder mit Lehrer. So richtig einen Nutzen davon hat man wahrscheinlich weniger. Ja.
Theo, Erfahrungsfrage an dich. Welche Sparstrategien kennst du denn so aus der Praxis? Und was würdest du denn jetzt so empfehlen?
Also grundsätzlich, glaube ich, haben wir das Thema, welches Rating und kann ich das auf dem eigenen Flugzeug machen oder nicht, schon abgedeckt. Es gibt einen Bereich oder eine Möglichkeit, da nochmal Geld zu sparen. Und der, und das will ich extra dazu sagen, der will wohl überlegt sein. Ihr kennt ja sicherlich die Frage aus der PPL-Ausbildung am Anfang, der Lappel-Ausbildung, mache ich das in einem Verein oder in einer kommerziellen Flugschule? Das ist ja immer so der Knackpunkt, wo man sich einmal festlegen muss oder nicht muss, aber zumindest initial mal entscheiden muss. Später kann man, glaube ich, auch mal noch wechseln, aber wo viele Piloten so ein bisschen auch dann den Grundstein setzen für die fliegerische Karriere. Und Ähnliches kann man natürlich auch beim Instrument Rating machen. Jetzt nicht Verein versus kommerzieller ATO, aber man kann natürlich auch überlegen, ob man sein Instrument Rating oder generell jedes Rating auch im EASA-Ausland macht. Also man könnte jetzt zum Beispiel auch sein Instrument Rating beispielsweise als deutscher Pilot in den Niederlanden machen oder in Polen oder in Belgien oder in Tschechien oder in Österreich oder wo auch immer. Ja, also grundsätzlich hat man ja die Freiheit. Man kann ja beliebig mischen unter EASA, was Flugzeug, Examiner, Lizenz und Ähnliches betrifft. Und da gibt's Potenzial, muss man sich natürlich gut überlegen. Ja, kann für den einen oder anderen super interessant sein, vielleicht eine Woche irgendwo ins EU-Ausland zu reisen oder zwei und dort vielleicht in einem oder mehreren Besuchen im Crashkurs relativ günstig, weil dort die Lohnkosten, Spritkosten, Ähnliches günstiger sind, sein Instrument Rating zu erwerben, muss aber natürlich auch zum persönlichen Profil des Piloten passen, ja. Ob das dann sinnvoll ist, kann auch sein, es gibt vielleicht eine Sprachbarriere, kann auch sein, die Erwartungen werden übertroffen, aber vielleicht auch eben unter oder nicht erfüllt. So, also da mahne ich zur Vorsicht, davon abraten zu wollen. Ja, man muss, oder das ist einfach das, was ich empfehle, ist, sich ganz genau angucken, was erwarte ich, was will ich und was kostet das, was kriege ich für mein Geld. Und ich glaube, wenn man da eine gute Entscheidung trifft, kann das sehr, sehr gut klappen mit dem Geld sparen oder auch mit dem Zeitsparen. Ja, ein Faktor ist natürlich auch die Ausbildung gegebenenfalls vor dem Winter vor irgendeinem oder für irgendeinen Event dann abzuschließen. So, genau. Und ein Punkt vielleicht noch zu der Frage, weniger Kosten einsparen, aber nochmal so ein bisschen auch Aufwand reduzieren, ist die Tatsache, dass man in der IFA-Ausbildung oder generell ja in den meisten Pilotenausbildungen in der Lage ist, sich auch seine zuständige Behörde für die Theorieprüfung beispielsweise aussuchen zu können. Also ich habe zum Beispiel meine IFA-Prüfung bei der Austro-Control gemacht, obwohl meine Lizenz zu dem Zeitpunkt eine deutsche war. Habe da ja am Ende das gleiche, die gleiche Herausforderung oder den gleichen Lernaufwand, aber zum Beispiel bietet die Austro-Control mehrere Testcenter in Europa. Das heißt, man kann eventuell als, ich sag mal, Dortmunder geht man dann nach nach Arnhem in den Niederlanden oder vielleicht als Münchner geht man nach Wien zum Headquarter der Austro-Control und muss zum Beispiel nicht nach Braunschweig zum Luftfahrtbundesamt. Also da gibt's noch so ein paar Tipps, Tricks und Kniffe, wie man sich das nochmal ein bisschen besser oder praktischer für den eigenen Terminplan oder Geldbeutel gestalten kann.
Ich muss dann aber nichts umschreiben lassen, wenn ich bei der Austro-Control jetzt den Test geschrieben habe, oder muss das dann auf EASA-Level dann oder auf deutsches Level dann umgeschrieben werden?
Nee, also ich kann dir da aus meiner eigenen Erfahrung ein gutes Beispiel geben. Also ich habe zum Beispiel meine Instrumentenflugausbildung auf meinem eigenen Flugzeug gemacht, auf einem deutsch registrierten Flugzeug, für mich als deutschen Staatsbürger mit einer deutschen Lizenz. Der IRI, der mit mir den größten Teil der Ausbildung geflogen ist, ist ein Österreicher. Und die ATO, in der das Flugzeug integriert war, ist eine tschechische. Und der Prüfer, bei dem ich die praktische Prüfung abgelegt habe, war ein Niederländer. Und die Theorie habe ich bei der Austro-Control gemacht. Also man kann hier wirklich, wenn man das auf die Spitze treiben möchte, quasi jeden Teil bei einer beliebigen EASA-Länderbehörde ablegen. Gibt bestimmte Einschränkungen, da gibt es ein Examiner Differences Document, da gibt es eventuell die Notwendigkeit, Anerkennungsurkunden und Ähnliches mitzuschicken. Aber ganz grundsätzlich, wenn man das möchte oder muss, ist das möglich. Man muss da nichts umschreiben oder lassen oder hat da irgendwelche Einschränkungen.
Okay, cool.
Also vielleicht eine Anmerkung, ich denke, es kommt so ein bisschen darauf an, wie firm ist der Pilot auch mit EASA-Gesetzgebung oder mit EASA-Regularien. Wenn ich so ein bisschen das All-Inclusive-Paket haben möchte, dann gehe ich vielleicht doch besser zu einer ATO bei mir um die Ecke am deutschen Flugplatz oder am deutschsprachigen Flugplatz und lass das alles machen. Full Service quasi. Wenn ich mich da etwas wohler fühle und vielleicht auch Firma bin, dann kann man natürlich auch so ein Konstrukt wie bei mir zum Beispiel machen, weil es dann einfach zeitlich und organisatorisch besser passt so.
Theo, ich weiß nicht, ob ich dich jetzt da aufs Glatteis führe, weil diese Frage haben wir eigentlich nicht besprochen. Aber wenn wir jetzt gerade über ausländische Fluglizenzen reden, ist ja auch das Thema USA manchmal noch ein Thema. Gerade früher war das sehr, sehr häufig, glaube ich, der Fall, dass man sich IFA-Lizenzen im amerikanischen Ausland geholt hat und dann halt hier umschreiben lassen. Hast du da irgendwie Erfahrungen durch Bekannte oder sowas? Kannst du dazu was sagen?
Also High-Level kann ich dazu was sagen, nicht im Detail. Ich habe zwar eine FAA-Lizenz auf Basis einer Validierung meiner europäischen EASA-Lizenz, aber selber keine so eine Conversion durchgeführt. Es gibt ja, und das ist ja das Schöne beim CBIA, die Möglichkeit, sich vorherige Flugerfahrung anrechnen zu lassen. Das ist genau dieses, was ich vorhin sagte, mit den 30 Stunden, die man außerhalb einer ATO fliegen kann. Wenn man die zum Beispiel schon hat, im Buche hat, ist ein Weg, zum Beispiel kann man vorherige Flugerfahrung anrechnen lassen, gibt jetzt ja auch ein neues Conversion-Programm zwischen USA und Deutschland, um die Lizenzen umwandeln zu lassen. Das geht, ja, geht mit unter verschiedenen Voraussetzungen, auch die andere Richtung möglich. Gegebenenfalls muss man nochmal einen Theorie-Teil ablegen, also Teile der Theorieprüfung nochmal ablegen. Wie du schon sagst, da können wir gerne noch mal in der nächsten Folge dann drüber sprechen, können wir gerne noch mal raussuchen, wie da die ganz genauen Voraussetzungen sind für diejenigen oder diejenigen, die das relevant ist.
Gute Idee.
Aber es ist, ich meine, schriftlich und mündlich, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast eine validierte Lizenz, ne?
Genau, also zum Beispiel für den, wenn ich als europäischer Pilot mit einer EASA-Lizenz dann eine amerikanische validierte Lizenz habe und dann möchte ich in Amerika auch meinen IFR-Rating nutzen, dann muss ich in Amerika mindestens einen kurzen schriftlichen Test ablegen. Ich glaube, IFP heißt der. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es auch einen mündlichen Teil gibt. Aber ja, es gibt für dieses Hin- und Her-Konvertieren aufgrund der durchaus doch Dinge, die anders sind in den jeweiligen Rechtsräumen, den ein oder anderen, die ein oder andere Hürde. Ja, aber generell würde ich sagen, also für jemanden, der current ist und der auch viel IFR fliegt, sollte so eine Umschreibung kein Problem sein. Weil ich sag mal, auch als IFR-Pilot bin ich ja gewohnt, dass ich einmal im Jahr mein Checkflug, meinen PC mache, meinen Proficiency-Check. Genau. Zurück aber zu deinem Punkt, den du vorhin angebracht hast, Fritz. Es gibt durchaus in USA und Europa ja das ein oder andere, was anders gemacht wird. Also was sicherlich nicht verkehrt ist, ist, bevor man im jeweils anderen Raum fliegt, sich damit zumindest vertraut zu machen, einzulesen, sodass man dann da nicht aufgrund der nationalen Besonderheiten, wie du schon sagtest, Johann, aufs Glatteis geführt wird.
Genau. So, jetzt wichtige Frage. Ich habe ein BIR und ich möchte jetzt gerne aufsatteln. Ich möchte jetzt gerne eine Stufe höher gehen. Wie kann ich das jetzt im Nachhinein durchführen?
Genau, das ist eine gute Frage. Da gibt es in Part FCL im Annex 1, Appendix 6 einen Punkt, der sagt, wenn du als BIR-Inhaber 50 Stunden PIC IR hast, also Pilot in Command, IR-Zeit, dann kannst du in einer ATO, die entsprechend bewertet, wie deine Kompetenz ist, mit einer mündlichen und einer praktischen Prüfung dein BIR in ein echtes Instrument Rating umwandeln. Und ich denke, das ist eine Frage der Erfahrung am Ende, auch wie lange oder wie teuer dieser Prozess ist, sodass du, ja, ich sag mal, vielleicht mit jemand, der mehr schlecht als recht IFR fliegt, ja, der gerade dann nach den 50 Stunden seine Conversion macht, ist vielleicht schwieriger für jemand, der gut und fit ist und die eine oder andere Stunde mehr hat. Für den ist es vielleicht sogar relativ einfach. Aber es gibt diesen Weg, wobei man dazu sagen muss, glaube ich, dass da bei den diversen EASA-Behörden es noch relativ wenig Erfahrung gibt. Ich habe einmal geguckt aus Interesse, weil mich jemand das gefragt hat. Ich habe noch bei keiner Behörde ein passendes Formular dafür gefunden. Insofern glaube ich, dass das was ist, was in der Praxis noch relativ selten gemacht worden ist. Wäre aber auch spannend, vielleicht hat ja auch einer eurer Zuhörer Erfahrung, ist das schon mal durchlaufen, der kann ja vielleicht da auch nochmal Feedback zu geben. Aber der Punkt ist schon valide, Fritz, der macht das BIR halt super attraktiv, weil ich mir damit langfristig nichts verbaue. Einzige Einschränkung hier wieder, um auch zurückzukommen auf was wir am Anfang diskutiert haben, der HPA-Teil, der fehlt in der Theorieausbildung, also für die langfristig mal planen, dann doch kommerziell in einem Zweimann-Cockpit zu fliegen, für die ist dann vielleicht das BIR als Einstieg dann doch nicht das richtige Rating.
Dann haben wir jetzt die Ausbildung die IFA-Ausbildung sehr ausgiebig besprochen. Würdest du zum Abschluss nochmal Ratschläge geben können für angehende IFA-Piloten? Also was sollten die am Anfang beachten, wenn es losgeht? Ein paar Sachen hast du ja schon angesprochen. Und vor allen Dingen, was für typische Stolperfallen gibt es, auf die man achten sollte, dass man da nicht reingerät?
Ja, also ich glaube, so ein paar Dinge, die vielleicht jetzt noch nicht besprochen worden sind oder in der letzten Folge, die nochmal wichtig sind, ist für mich ganz aus ich habe da eine sehr große persönliche Motivation, das nochmal hier zu erwähnen, ist, dass das IFR-Rating ist kein Allheilmittel. Man kann mit dem IFR-Rating nicht zu jedem Zeitpunkt, bei jedem Wetter von A nach B fliegen. Das IFR ist ein Tool, das in vielen Momenten hilfreich ist, vielleicht auch sogar den einen oder anderen Flug möglich macht, je nach Flugzeug. Bei dem einen oder anderen führt das Instrumentfliegen auf einem entsprechenden Flugzeug vielleicht eben zu einer hundertprozentigen Dispatchrate, bei dem einen oder anderen nicht. Und der ein oder andere hat auch persönliche Minima, die höher oder niedriger sind als ein anderer Pilot. Das ist so der eine Punkt, also dieser Mythos, ich kann dann immer IFR fliegen und das ist immer risikolos, dass ganz oft in Foren lese oder auch in diversen Chatgruppen, das möchte ich hier nochmal ganz bewusst in Frage stellen. Ja. Der zweite Punkt, der auch nochmal wichtig ist für mich, gerade auch als Berufstätigen oder war, als ich meine Instrumentenflugausbildung gemacht habe, ist, dass das IFR-Rating durchaus was ist, was man vielleicht auch im Kontext der Freizeit oder auch des Pensums, was man hat, sinnvoll planen sollte. Also habe ich gerade die Zeit, mich wirklich nochmal in die Theorieausbildung, 80 Stunden Theorie im Computer-Based Training mit den entsprechenden Fragen der Vorbereitung, den Checkflügen, der Theorieprüfung. Also habe ich da gerade quasi den Kopf für, ist vielleicht sicherlich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, neben einem Vollzeitjob mit noch diversen Verpflichtungen zu Hause, echt eine Herausforderung. Dann eben noch der Punkt mit dem eigenen Flugzeug, dem Verein. Also ich glaube, würde jeden ermutigen, der sich für das Bild interessiert, der vielleicht kein eigenes Flugzeug hat, aktiv im Verein mal nachzufragen beim Vorstand, können wir vielleicht mit einer ATO kooperieren am Platz, können wir da eine Möglichkeit finden, dass wir mit den Vereinsfliegern kostengünstig eine IF-Ausbildung ermöglichen. Ich glaube, das sind so ein bisschen so die Tipps. Ja, dann auf jeden Fall natürlich das Medical, den IR-Check als allererstes machen, damit man da einfach einen Haken dran machen kann und nicht eventuell mit einer IF-Ausbildung ja vielleicht sogar beginnt oder sich drauf freut und dann feststellt, okay, da klappt was nicht. Und vielleicht auch so als letzten Punkt nochmal zu gucken, okay, was heißt denn diese Currency, das Currency Requirement für mich, passt das zu meinem fliegerischen Profil etc. Und ja, last but not least, nochmal so ein bisschen auch die Verfügbarkeit von sowohl IFA-Flugplätzen als auch IFA-Flugzeug zu checken. Es macht natürlich noch nur dann Sinn, wenn ich ja entsprechenden Flieger zur Verfügung habe, den ich dann auch mieten kann für längere Trips zum Beispiel mit der Freundin, dem Freund, Familie. Wenn vielleicht auch mein Flugplatz oder die Flugplätze in der Nähe auch sinnvollen IFA-Betrieb zum Beispiel auch zulassen. Ja. Der Klassiker ist immer, was nützt das IFA-Rating, wenn der Flugplatz geschlossen hat oder per Notam Verfahren ausgesetzt sind und so weiter und so fort. So ein bisschen die Praktikabilität vor lauter tollem Rating nicht außen vor lassen. Ja. Ein Klassiker ist immer so ein bisschen das Seaplane-Rating. Das machen immer viele, tolle Erfahrungen. Ist bestimmt eine super Sache, da eine Woche nach Lago di Como zu fliegen. Aber wie oft kann ich das dann nutzen, wenn ich beispielsweise aus Dortmund oder anderen Flugplätzen Berlin, Egelsbach fliege? Also das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt. Ja. Aber last but not least, ich bereue es auf keinen Fall. Also das IFA-Fliegen hat eine ganz neue Dimension eröffnet, viele neue Sachen zum Lernen, viele Erfahrungen gemacht, viele schöne Reisen. Also kann da jeden nur ermutigen.
Darf ich mal ganz neugierig fragen, wie viele Stunden fliegst du im Jahr IFA circa?
Also ich fliege ungefähr im Jahr knapp 100 Stunden. Das schwankt immer so ein bisschen, je nach Saison, je nach beruflicher Situation. Und seit Erhalt des IFA-Ratings, glaube ich, sind das zu 90% IFA-Flüge oder IFA-Stunden. Warum nur 90? Weil manchmal ist VFR auch praktisch für den Rundflug ums Stadion mit der Familie, die das manchmal machen will, oder auch manchmal für einen Flugregelwechsel. Flug zu den Inseln, ja, zum Beispiel, da fliegt man dann einen Teil VFA und auch für meine Schulung zum Beispiel, da ist natürlich auch zum Beispiel für eine SEP-Verlängerung, das ist natürlich dann auch VFA. Ja.
Großartig. Also, er kommt viel in die Luft, der liebe Theo. Johann, hast du noch eine Frage, die dir jetzt gerade so ganz spontan einfällt, mit der du Theo vielleicht aufs Glatteis führen möchtest?
Nee, das habe ich ja vorhin schon geschafft. Okay.
Alles klar, gut.
Ich glaube, es ist auch gut, da eben immer diesen, und das sage ich auch immer allen, man muss wissen, wo man die Informationen findet. Ja, also viele von den Themen, die wir jetzt hier angesprochen haben, die stehen ganz simpel erklärt in Part FCL. Da gibt es unter zum Beispiel 835 ist das Instrument Rating und jetzt muss ich mal lügen, ich glaube, das Instrument Rating ist Subcard G, das ist dann FCL 600, genau. Also da gibt's einfach alle Informationen nochmal schnell auffindbar. Viele Flugschulen haben auch gute Übersichten auf den Webseiten, wo man nochmal die Requirements nachgucken kann, die Kosten teilweise auch nachgucken kann. Und wenn man halt mal nicht weiß, wie viele Stunden man jetzt genau braucht für die Conversion nach FAA, dann muss man halt eben nachgucken oder auch in den diversen Foren gibt's immer gute und kompetente Antworten.
Großartig. Theo, an dieser Stelle vielen, vielen herzlichen Dank für Folge 2. Wir hören uns in Folge 3 wieder. Wer neugierig geworden ist, wer Shownotes braucht, wer Links braucht, ihr bekommt das natürlich bei uns alles unten reingestellt. Alle Infos zu Theo, zu uns gibt's natürlich auch. Instagram, Internetseite, Facebook und was es da sonst noch so alles für wilde Kanäle gibt. Was lachst denn so, Johann?
Mir ist aufgefallen, dass wir noch keinen X-Kanal haben. Jetzt, wo der aber irgendein Präsidialamt bekommt, müssen wir jetzt noch mal einen X-Kanal aufmachen.
Ah, stimmt, okay. Also, Twitter heißt jetzt gar nicht mehr so. Also heißt das?
Du lebst in der Vergangenheit.
Ja, ich lebe in der Vergangenheit. Also Twitter haben wir noch nicht, aber wir haben Instagram, wir haben Facebook und wir haben natürlich auch E-Mail. Schreibt uns gerne. In diesem Sinne, many happy landings, blue skies, bleibt gesund und dementsprechend bis zum nächsten Mal.